Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da ist ja unser Urlauber wieder zurück.
Urlauber, ein paar Tage weg, ja, und dann kriegst du ja auch noch...
Ja, ich meine, es ist lange genug, dass der liebe Thorsten einspringen musste.
Ja, ich hatte auch ernsthaft überlegt, ob er vielleicht nicht doch nochmal einspringen muss. Aber ich hatte ja gesagt, dass das Wochenende bin ich wieder da, also von daher...
Ja, das hätte er auch getan. Er hat sogar gestern nochmal angerufen und gefragt, ob er nochmal einspringen darf. Ach, also er hat sich proaktiv gemeldet. Das finde ich sehr aufmerksam. Ja, das ist sehr nett von ihm. Ja.
Wunderbar. Vielen Dank nochmal.
Genau. Aber jetzt sind wir wieder im Fahrwasser und wir kehren wieder zu alten Gewohnheiten zurück. Der ein oder andere Hörer wird sich freuen oder der ein oder andere Hörer wird sagen, die Urlaubsvertretung hätte ruhig noch länger da sein können.
Genau.
Aber wir können es ja nicht jeden recht machen, ne? Das ist es ja.
Das sowieso nicht.
Ja, das geht ja nicht. Aber wer nicht zuhören will, muss ja auch nicht zuhören. Das ist ja ein freiwilliges Angebot.
Es wird ja jeder zu seinem Glück gezwungen, ne?
Weiß ich nicht. Also ich fahre jetzt nicht...
Wie sollten wir das tun?
Ich fahre jetzt nicht zu jedem Hörer nach Hause und drücke ihm die Ohrstöpsel in den Gehörgang.
Oh, apropos, meine Bluetooth-Stöpsel sind aufgeschwunden. Ich habe die irgendwie vor dem Urlaub eingepackt und seitdem nicht mehr gefunden.
ja, aber das hätte dir auch mit Kabelkopfhörern passieren können.
Nee, die habe ich eingepackt und die habe ich auch.
Okay.
Aber die Bluetooth habe ich irgendwo hin. Ja, ich habe noch gedacht, hier, die musst du auch noch mitnehmen und mach sie mal dahin, dann gehen sie nicht verloren. Und ich habe sie anscheinend so gut verpackt, dass ich sie nicht mehr finde.
Ja, irgendwann.
Irgendwann tauchen sie wieder auf.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie in der Wäsche auftauchen.
Ja.
Weil einmal mitgewaschen ist vielleicht nicht so hilfreich, aber naja.
Kommt drauf an, wie gut die IP-Zertifizierung ist.
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Du hast doch die Nothing, ne, oder?
Die Ace, ja.
Das, ja. Keine Ahnung, wie groß oder wie gut.
Wahrscheinlich wasserabweisend. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht.
Naja, das einzige Positive ist ja, die waren nicht so teuer. Aber es wäre halt trotzdem schade, wenn sie nicht mehr auftauchen.
Das spielt ja keine Rolle. Kleinvieh macht auch Mist.
Ach, weißt du, was mir da einfällt? Ich kann doch über die App mal gucken, ob die nicht, haben die nicht auch, kann ich da nicht auch einen Ton abspielen in den Dingern?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich so kapitelfest.
Muss ich näher mal gucken.
Bin ich damit
auch so eine Find-Me-Funktion oder so, ja?
Möglich. Ja. Möglich.
Wahrscheinlich klingeln sie dann irgendwo in Österreich oder so.
Oder, na gut, ich meine, irgendwann ist es zu spät. Wenn der Akku leer ist, dann können sie auch nicht mehr klingeln. Ne?
Ah, das ist ja auch das Schöne, die waren ja vollgeladen. Und so viel verbrauchen die Dinger jetzt auch wieder nicht. Also von daher, die waren ja nicht benutzt. Sie liegen ja nur rum.
In ja, gut.
Dann werden da, die Ladung wird erhalten. Zumindest mal so lange, wie der Akku halt hält. Ja.
Davon ist auszugehen, dass die noch ein bisschen länger laufen. Genau. Ja, mein Gott, man könnte davon ausgehen, dass wir ein Sommerlochthema haben, wenn wir jetzt so lange über Akkulaufzeiten von irgendwelchen Kopfhörern sprechen. Ja, im Moment ist ja auch so richtig nicht so viel los, muss ich sagen. Es sei denn, man hängt sich an den ein oder anderen Thema etwas länger auf, aber so breit gestreute Themen, die in meinem Interessensbereich liegen, gibt es leider nicht.
Nee?
Nö. Obwohl, nächste Woche habe ich dann nochmal einen Termin bei Volkswagen. Da darf ich mir den neuen ID Cross anschauen.
Ja. Genau, das ist ja der T-Cross elektrisch, ne?
Genau, der Polo, der etwas aufgeblasen ist.
Genau, Polo-Basis, genau, ja.
Ja.
Wobei, da bin ich mal gespannt, weil ich habe bis jetzt nur Bilder von außen gesehen.
Mhm.
Ich hatte ja den T-Cross mal so kurz im Blick als Nachfolger für unseren C3, Aircross, genau. Mhm. Der Name ist ja auch ähnlich, genau.
Immer wenn du C3 sagst, will ich ergänzen C3PO. Das liegt mir jedes Mal auf der Zunge.
Und wie gesagt, den hat mir so kurz mal im Blick.
Ja.
Weil der ja auch, gerade was die verschiebbare Rückwand betrifft und so, halt doch so ein bisschen ähnlich vom Segment her ist, beziehungsweise auch von der Variabilität.
Mhm.
Haben uns allerdings dann doch dagegen entschieden. Einmal der Anschaffungswiderstand für das bisschen Auto, was du da kriegst. Halt mit entsprechender Ausstattung und so, wie man haben will, war mir dann im Vergleich zu Wettbewerbern dann doch zu viel.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich ein sehr nettes Auto. Man muss halt bei der Ausstattung, klar, jetzt fällt mir es halt, oder auch gerade in dem Urlaub ist es mir halt aufgefallen, dass doch sehr viele einen T-Cross fahren. Mhm. Also mir ist das wahrscheinlich, weil man sich auch mit dem Thema beschäftigt hat, ist er halt mir sehr stark ins Auge gesprungen. Wobei ich da gesehen habe, viele haben einen gefahren in einer relativ einfachen Ausstattung.
Mhm.
Und das wäre jetzt klar, wenn du sagst hier, dass zum Beispiel Matrix oder so ist mir der Aufpreis nicht wert. Alleine die Optik der Rückleuchten wäre mir der Aufpreis schon wert gewesen. Ja. Mir gefallen die wesentlich besser als die Standard-Rückleuchten.
Ja.
Klar, das ist halt alles Geschmackssache. Ja, wenn man da keinen Wert drauf legt oder so, ja, scheiß drauf. Genauso das Kombi-Instrument, ja, die Standardausführung und dann ja, okay. Aber das sind halt wieder so Kleinigkeiten, ja. Wie gesagt, ich hatte auch überlegt, muss es dann wirklich sein, muss es nicht sein. Aber wenn du gebraucht unterwegs bist, kannst du sowieso da nochmal ein bisschen anders gucken. Aber letztendlich war mir dann, wie gesagt, in der Ausstattung, wie ich ihn gerne gehabt hätte, für das kleine Fahrzeug der Preis dann doch ein bisschen zu viel.
Mhm.
Klar, kannst du auch wieder sagen, es ist ein VW, ja, da weißt du auch, was du kriegst. Oder auch nicht. Aber ja, schon verdammt viel Geld.
Ja, also VW langt richtig zu in sehr vielen Segmenten, in sehr vielen Fahrzeugsegmenten. Gerade im direkten Vergleich zu den Marktbegleitern, dann muss man schon sagen, wie habe ich früher immer gesagt, die sind preislich doch sehr selbstbewusst unterwegs.
Mhm.
Das ist leider so. Das muss ich auch als VW-Fan und doch dem Unternehmen sehr zugeneigt zugeben, dass die preisliche Gestaltung doch am oberen Ende liegt. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, günstig oder günstiger in die Fahrzeuge zu kommen, würde ich jetzt wahrscheinlich auch kein VW fahren, dann würde ich eher mich in der Skoda-Welt umschauen. Aber das habe ich auch schon mehrmals öffentlich gesagt und da stehe ich auch zu, weil VW langt doch in vielen Bereichen richtig zu. Ist so, ja. So transparent bin ich dann doch und erzähle das, was ich darüber denke, über die Preisgestaltung. Ne?
Ja, mein Gott, was willst du machen? Wir hatten ja über Skoda, glaube ich, oder Skoda ja auch schon mal gesprochen.
Ja.
Der war ja, oder so zwei, drei, ja doch zwei Modelle waren ja bei uns auch in der engeren Wahl und sind dann rausgefallen. Aber die bauen sehr schöne Autos. Ne?
Absolut, ja.
Vor allem auch für das Geld mit der Ausstattung und vor allem auch mit der ein oder anderen die Idee, die sie haben.
Mhm.
Ja.
So ist es. Gut, na gut, nächste Woche kann ich vielleicht ein bisschen was über den ID. Cross erzählen, wenn ich mir das Ding angeschaut habe. Schauen wir mal.
Genau.
Gut, aber wo wir gerade bei Autos waren, lass uns mal über Grand Theft Auto 6 sprechen. Das schlägt jetzt schon Verkaufsrekorde.
Ja.
Nach einer Woche, nach einer Woche, die Vorbestellungen aktiv gewesen sind, und sie sind ja logischerweise immer noch aktiv, hat es 260 Millionen US-Dollar eingespielt. International, also alles addiert, was dementsprechend dort generiert worden ist in dieser einen Woche. Das ist Wahnsinn. Eine Woche. Das wird ein Milliardengeschäft. Ja, jetzt hat aber eine lange Pause.
Auf jeden Fall. Wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Der Hype ist einfach unglaublich, ja, auf GTA 6, wenn man überlegt, wie lange das in der Entwicklung ist und wie ich schon gesagt, da haben wir ja drüber gesprochen, die Verkaufszahlen bis zum Release oder die Umsätze bis zum Release werden auf jeden Fall noch steigen. Klar,
Gibt
da ja auch hier wieder die einen oder anderen, die eigentlich dazu aufrufen, halt keinen Pre-Order zu machen. Genauso wie viele ja rumheulen mit den 80 bzw. 100 Dollar Versionen, ja, warum das, aber man muss ja auch mal gucken, was man da wieder kriegt fürs Geld. Klar.
Ja.
Also für die 80 meine ich jetzt. Man muss mal gucken, was man kriegt fürs Geld. Vor allem auch über die Stunden, die da wahrscheinlich, oder die hunderte von Stunden, die du wahrscheinlich in GTA 6 reinsteckst. Ist das auch gerade mit der Entwicklung und wie gesagt, mit dem, was sie da alles reinmauen, ins Spiel, denke ich mal, schon ein angemessener Preis. Man kann streiten über die 100-Dollar-Version, ja, was quasi in der Standardversion ja alles fehlt, beziehungsweise da dazukommt. Da kann man drüber streiten. Da wird drüber gestritten. Gar kein Thema. Kann man machen. Aber das wird, die Verkäufe spätestens zum Release werden definitiv nochmal so dermaßen anziehen. Ich bin ja mal auf den Start gespannt.
Ja, ich auch.
Von daher.
Also ich werde
jetzt keine Konsole, auf der es spielen kann.
Ja, also ich werde jetzt auch nicht vorbestellen. Liegt auch daran, dass ich ebenfalls keine Konsole habe und bis dahin mal schauen muss. Bei
den Konsolenpreisen.
Ja, und bis dahin mal schauen muss, wie mir noch eine Konsole vielleicht günstig über den Weg läuft oder ob mir da nicht noch irgendwo eine Gelegenheit ins Gesicht springt. Man weiß ja nicht. Da bin ich auch relativ entspannt. Entweder ergibt sich da was oder es ergibt sich nichts. Ne? Da muss ich mal schauen. Keine Ahnung. Da bin ich nicht so gehypt, wie ich es vor 20 Jahren gewesen wäre, wenn so ein Spiel rausgekommen wäre. So ist das. Abwarten. Es läuft ja nicht weg.
Nee, vor allem die digitale Version. Wo soll sie denn hinlaufen?
Genau, so ist es. Es ist ja eine Ware, die niemals erschöpft. Und wenn sie erschöpft, dann ist es gewollt.
Ja, das ist dann künstlich, genau.
So ist es.
Gemacht, weil, mein Gott, eine Kopie ist eine Kopie, also.
So ist es. So ist es. Gut. Wo wir gerade bei Ware sind, die niemals erschöpft. Mal sehen, ob diese Ware irgendwann erschöpfen wird oder ob sie das irgendwann aus dem Sortiment rausnehmen werden. Und man muss sagen, es ist das erste Hardware-Produkt aus dem Hause, OpenAI. Und viele haben gedacht, da kommt irgendwas anderes oder da kommt ein anderes Produkt raus. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann noch kommen, keine Frage. Man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass irgendwann so eine Art Smart Speaker rauskommen wird von OpenAI. Aber nein, es ist jetzt was ganz anderes zuerst rausgekommen. Ein kleiner Controller. Und der Controller soll dazu dienen, Codecs zu steuern, zu bedienen. Und da etwas leichteren, schnelleren, direkteren Zugang zu Codecs zu haben. Man kann es per Sprache steuern, man hat auch ein paar Tasten darauf. Man kann auch dementsprechend den Funktionsumfang von Codecs relativ simpel oder in Anführungsstrichen leichter bedienen und leichter nutzen. Läuft, wie gesagt, über Sprachsteuerung und Sprachaufzeichnung. Und so der Codecs-Power-User soll halt damit leichter agieren können, schneller agieren können und mehr und besser damit interagieren können mit der ganzen Geschichte. $230 soll das Ding kosten und alle Informationen gibt es, wie gesagt, auf der Webseite. Ja, wäre ich jetzt tiefer in diesem Thema, wäre es durchaus, denke ich, interessant, nochmal so eine Hardware-Controller-Unterstützung zu haben und da so ein paar Dinge effizienter und schneller erledigen zu können. Aber tja, da das nicht meine Baustelle ist, habe ich mich jetzt ehrlicherweise auch nicht so tief mit dem Thema beschäftigt. Wirkt sehr interessant und auch das Video, was Sie gezeigt haben dazu, sieht interessant aus und ich denke, da wird sich, denke ich, auch ein Kundenkreis finden. Ja, schauen wir mal.
Also du meinst echt, ja okay, ein paar Verrückte wird es wahrscheinlich geben, aber gerade wenn du da in einem mit mehreren zusammen bist und sollst halt über Sprache, nee.
Ja, das ist ja ein Controller, wo ich das so sehe, dass man den zu Hause benutzt. Der ja, ist ja am Rechner.
Ich sag ja, wenn du dein eigenes Büro hast oder so, okay, aber größer im Arbeitsumfeld.
Ja.
Okay, es ist halt die Frage, was du mitmachen kannst, weil das Ding ist für mich jetzt neu. Ich sehe, das hat ein paar Farben. Du kannst ja auch RGB, also so farblich abgesetzte Buttons halt machen, wahrscheinlich Shortcuts, die du da irgendwie einstellen genau. kannst.
Okay, er gibt ja dann auch Statusmeldungen via Farbe zurück, also via LED oder RGB in dem Fall. Und er kommuniziert dann auch und gibt dir Feedback zurück und du kannst dann auch Kommunikation wieder neu aufgreifen und wechseln zwischen verschiedenen Kommunikationen, die du hattest mit Codecs. Also wer Power-User ist, wer in dem Feld zu Hause ist, auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Ne? Vibe-Coding dürfte damit auch sehr interessant sein.
Die Frage ist, wofür ich diesen Controller eventuell noch einsetzen kann, außer für Codecs.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Wäre schön.
Weil von den Tasten, dem Joystick und den Drehregler etc., da kann ich mir auch andere Sachen vorstellen, als jetzt, wie gesagt, nur Codecs damit zu machen.
Kommt drauf an, wie der Zugang zu dem Gerät ist, ob es ein geschlossenes System ist oder ob er jetzt eine offene Schnittstelle hat, die man jetzt ansteuern oder ansprechen kann. So eine Art... ja, ich sag jetzt mal, es ist Stream Deck von Elgato zum Beispiel, in Anführungsstrichen, dass man das halt multifunktional benutzen kann, auch für andere Anwendungen. Ne? Das wäre eine Idee. Ja, aber gut, ist nicht so meine Baustelle. Ich setze zwar KI-Dinge ein, aber OpenAI versuche ich zu vermeiden.
Mit dem Drehregler stellst du die Reasoning-Stufe, also das Modell ein? Oh, okay. Eieiei, okay.
Ja, du machst halt alles mit den oder sehr vieles mit den Tasten, was du vorher halt über Menüinteraktion machen würdest. Und somit kannst du in vielen Dingen, denke ich, auch schneller sein und schneller mit Codecs arbeiten.
Ja, okay.
Was ja der Gedanke hinter so einer Hardware-Steuerung ist.
Wenn man da Power-User oder beruflich mit umgeht, okay, ja.
Ja, durchaus. Und ich kenne ja viele, die sich in dem Thema KI verloren haben und auch in dem Thema Vibe-Coding verloren haben. Ja, wie auch immer. So ist es. Aber das andere Thema rund um OpenAI, das meinte ich vorhin mit dem dominierenden Thema, was derzeit quasi die Apple-Welt oder generell die IT-Welt so ein bisschen dominiert. Apple verklagt OpenAI. Und ich habe schon lange darüber nachgedacht, wann ist es denn soweit? Weil es gab ja schon vor Monaten immer wieder die Bekanntgaben, dass Mitarbeiter wechseln und dass auch hochkarätige Mitarbeiter wechseln. Also wirklich auch Mitarbeiter, die Zugang zu sehr viel brisanten Informationen hatten, die sind natürlich sukzessive, was heißt natürlich, die sind halt nach OpenAI abgewandert und das hat das Ganze so, das ist in so gegipfelt, sage ich jetzt mal, darin, dass unterm Strich ja nicht nur die hochkarätigen Mitarbeiter abgewandert sind, weil sie haben auch aus dem unteren Segment, aus dem mittleren Segment und wie ich es eben gerade gesagt habe, aus der Führungsebene Mitarbeiter abgegraben. Und was mir gar nicht so bewusst geworden ist, nachdem ich gestern nochmal so ein bisschen quer gelesen habe, dass mittlerweile insgesamt unterm Strich 400 Mitarbeiter abgewandert sind und bei OpenAI mittlerweile tätig sind. Und wie gesagt, die aus den größten oder aus vielen Bereichen sind jetzt mittlerweile von Apple direkt halt zu OpenAI gegangen. Und das hat jetzt Apple dazu bewogen, das Ganze gerichtlich zu organisieren, das ganze Thema. Und Apple reicht, wie gesagt, Klage ein und hat gegen OpenAI und zwei Mitarbeiter direkt Klage erhoben, dass sie geistiges Eigentum gestohlen haben und dementsprechend an OpenAI weitergegeben haben. Und da sind dann auch ein paar interessante E-Mails zu rausgekommen. Wie immer, wenn es gerichtliche Auseinandersetzungen gibt, tauchen ja die interessantesten Kommunikationsaufzeichnungen auf, sei es E-Mails, teilweise auch Sprachaufzeichnungen oder Chatprotokolle aus Messengern heraus. Da gibt es ja dann tolle Erkenntnisse oder Einblicke in diese ganze Geschichte.
Naja, ein Mitarbeiter soll ja auch von Apple zur Verfügung gestelltes Arbeitsmaterial, also zum Beispiel Laptop, beziehungsweise MacBook nicht zurückgegeben haben, bevor er zu AI gewechselt ist. Und auch nicht danach. Also von daher, da geht's wirklich nicht um irgendwie, keine Ahnung,
genau,
eine E-Mail oder so, sondern da geht's wahrscheinlich wirklich darum, dass Mengen an Daten und auch Firmengeheimnissen da anscheinend mit abgeflossen oder mitgenommen wurden zum neuen Arbeitgeber. Und das kann für OpenAI, sollte sich das alles bewahrheiten, was heißt böse ausgehen, aber das ist auf jeden Fall, oder wird nicht gut aussehen, wenn der Mitarbeiter das wirklich so getan hat, ja.
Ja, also was ich dann noch rauslesen konnte, dass Zugänge nicht gesperrt worden sind und trotz, dass er gar nicht mehr bei Apple tätig war, hatte. Ne?
Ja, einmal noch Zugang, beziehungsweise von Mitarbeitern, die noch bei Apple waren, aufgrund des guten persönlichen Kontaktes dann auch weiterhin Informationen geflossen sind. Mhm. Das muss man ja auch mal gucken. Also es ist ja nicht nur so, dass du Informationen mitgenommen hast, sondern du wurdest von ehemaligen Mitarbeitern, ob das jetzt, wie gesagt, bewusst war oder ob man sich da in lockerem Umfeld unterhalten hat und man dann über die Arbeit gesprochen hat, wurdest du ja dann auch noch mit aktuellen Informationen versorgt. Mhm. Inwieweit das, wie gesagt, derjenige, der noch bei Apple war, bewusst getan hat oder ob man sich da in einem einfachen Gespräch über seine Arbeit unterhalten hat, ist eine andere Sache. Nur es hat natürlich auch schon wieder ein Geschmäckle. Ja. Das sind Sachen, wenn sich das bewahrheitet, wird das, denke ich mal, ein interessantes Gerichtsverfahren. Was ja jetzt auch noch der Fall ist, Apple hat ja die Mitarbeiter mittlerweile angeschrieben. Mhm. Und hat gesagt, sie sollen keine Korrespondenz löschen, und sich bitte mit den Anwälten von Apple wegen der Discovery-Face, die es dann halt jetzt gibt, in Verbindung setzen und da halt damit zusammenarbeiten. Da bin ich auch mal gespannt, ja, inwieweit das fruchtet, beziehungsweise da eventuell dann jetzt Anwälte von OpenAI dann ihren Mitarbeitern sagen, was sie oder wie sie das dann zu handhaben haben und ob sie das überhaupt machen sollen.
Was ich immer nicht ganz nachvollziehen kann, warum solche ungesicherten Kommunikationswege genutzt werden. Warum ich nicht einfach ausweiche auf einen völlig anderen Messenger und nicht über iMessage kommuniziere, sondern was weiß ich, Signal.
Ja, okay, also selbst iMessage wäre sicher, wenn du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt, weil Apple sagt ja, sie können nicht mitlesen.
Ja, aber warum gehst du nicht, oder warum kommuniziere ich dann mit dem Firmenhandy wahrscheinlich oder mit einem Handy, was Zugriff hat oder was in dem Dunstkreis hängt oder in meiner Apple-ID hängt? Warum schaffe ich mir nicht
warum leitest du eventuell Anhänge über deinen Firmen-E-Mail-Account weiter?
Also es gibt doch Möglichkeiten, das Ganze, ich sage mal, jetzt nicht hundertprozentig sicher zu machen, aber wesentlich sicherer zu machen. Als wenn ich Infrastruktur benutze, die mir von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt worden ist. Ne? Ja. Also da gibt es doch andere Möglichkeiten und das verstehe ich.
Du musst ja noch nicht mal irgendwie einen Stick anschließen. Es reicht doch, wenn du mit deinem Nicht-Firmen-Handy, am besten Android, ja, mit einer Secure E-Mail oder von mir aus auch mit einem Secure Messenger, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Bildschirmfotos machst.
Genau.
Und die verschickst. Wie soll das bitte irgendeiner einfach nachvollziehen können?
Zum Beispiel. Ja. So ist es.
Wie gesagt, das Nachvollziehen ist eine andere. Wie gesagt, ja, kommt ja eh, wenn du Discovery Phase etc., je nachdem, was dann ja auch Beschaffung von Beweisen etc. dann ja auch genehmigt wird, Durchsuchungen, was auch immer, ja, beziehungsweise angeordnet wird, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber bis dahin kannst du das doch wesentlich besser lösen, als jetzt, wie gesagt, über deine Firmen-E-Mail irgendwelche E-Mails zu verschicken. Oder über dein Firmenhandy, ja, gerade da, wenn dir das von der Firma zur Verfügung gestellt wird, ist ja auch entsprechend hinten dran die Möglichkeit, da das nachvollziehen zu können.
Ja, deswegen verstehe ich das nicht, dass das denn dementsprechend auch alles so transparent vorliegt. Also ich kann es schon verstehen, weil dementsprechend sehr fahrlässig kommuniziert wird oder sehr offenherzig oder nicht sicherheitsbewusst kommuniziert wird, ne, dass dann natürlich alles relativ schnell zugänglich ist und transparent ist für...
Ja, vor allem, das soll ja jetzt von uns auch keine Anleitung sein.
Nein, aber...
wie man das illegalerweise irgendwie besser macht, ja.
Ja.
Sondern da geht's rein um den gesunden Menschenverstand, ja, dass man sich da, wie gesagt, dass da jemand noch nicht mal so weit denkt.
Ja.
Und gerade in der Branche...
Hier geht's ja jetzt nicht um,
sorry,
hier geht's ja jetzt nicht um Backrezepte von Oma Erna oder so. Hier geht's wirklich um relevante Top-Secret-Informationen.
Das ist ja jetzt Apple in dem Fall, aber egal über welche Firmen da auch in der Vergangenheit.
Ja.
Ich verstehe nicht, dass man, wenn man auch in dieser Branche tätig ist, nicht mal diesen einen Schritt weiterdenkt, ja.
Und der ja nun wirklich nicht kompliziert gedacht ist. Das ist ja ganz simpel gedacht, was wir jetzt gerade hier so...
Du musst ja nicht gucken, wie kriege ich hier auf meinen Firmen oder von der Firma zur Verfügung gestelltes MacBook, wie kriege ich da Tor und Darknet drauf? Ja? Mhm. Das ist ja ein Gedanke, der geht ja auch schon wieder in die falsche Richtung, sondern wie mache ich... Na okay, egal. Ja. Wie gesagt, ist ja wurscht.
Ja.
Mir geht das halt nur in den Kopf nicht rein, dass jemand in der Branche da noch nicht mal so weit über seine, ja, okay. Aber das macht's ja dann auch wieder dem Arbeitgeber einfacher. Ist ja auch eine schöne Sache.
Ja. Ich meine, ja, gut. Anyway, ich komme je mehr ich drüber nachdenke, je weniger kann ich, ist es für mich, erschließt sich das für mich, so leichtsinnig zu sein und so zu kommunizieren auf diese Art und Weise. Ich meine, ich zum Beispiel würde wahrscheinlich noch nicht mal ein Handy nehmen zum Fotografieren. Ich würde eine Digitalkamera nehmen, würde da die ganzen Dokumente fotografieren und würde mich dann mit demjenigen in Person treffen und die SD-Karte ihn in die Hand drücken. Ich würde das noch nicht mehr digital übermitteln, das Ganze. Wenn man das noch sicherer gestalten will, könnte man es sogar noch ausdrucken, in Anführungsstrichen, und noch nicht.
Ja, du kannst einen toten Briefkasten einrichten.
Ja, zum Beispiel.
Also das sind alles Möglichkeiten, die du machen kannst. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Schritte weiter gedacht. Ja, also wie gesagt, darum geht's mir im Prinzip ja gar nicht. Ja, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber wenn du da kurz drüber nachdenkst, sollten sich die Probleme oder die Lücken in dem Plan, den da hast du ja eigentlich schon, auffallen.
Ja, so ist es.
Also, aber das, mein Gott, wie gesagt, das soll ja jeder für sich selbst.
So ist es.
Bei mir. Aber das ist auch wieder ein Thema, wie gesagt, das Thema beschäftigt uns jetzt in der Regel nicht, ja. Aber gerade das Thema Sicherheit und Backup oder sowas, das ist ja ein Thema, was uns halt regelmäßig verfolgt. Deswegen beschäftigt man sich ja da auch ein bisschen mit der Idee. Aber ja, mein Gott. So an da dran zu gehen, das erschließt sich mir einfach nicht. Aber das, wie gesagt, das ist nicht mein Problem. Ich muss mir da eigentlich auch gar keinen Kopf drüber machen, ja, weil ich nicht in der Situation bin.
Du bist kein Geheimnisträger.
Deswegen ist es eigentlich,
ich bin's auch nicht.
Aber deswegen ist es ja eigentlich noch erschreckender, wie sorglos da, wenn man es dann auch absichtlich machen will, ja, wie sorglos man da einfach an das Thema rangeht. Aber wie gesagt, das ist ein Fass, da brauchen wir uns keine Gedanken
deswegen
machen.
So richtig Mitleid kann ich damit auch nicht haben mit den Leuten. Nee. Wer so sorglos und so
einmal halt das Thema Sicherheit generell, weil man ist ja dann auch als Apple gefordert oder man muss sich da als Arbeitgeber ja auch die Frage stellen, was kann ich da im Bereich Security noch besser machen?
Mhm.
Was halt natürlich auch die Arbeitsweise nicht zu sehr einschränkt. Weil klar kannst du das wesentlich sicherer machen, aber dann wird's von der Anwendung her wieder so aufwendig, ja, dass keiner in Ruhe arbeiten kann. Das ist ja ein anderes Thema. Aber da sollte man sich, wie gesagt, da ist definitiv auch Apple gefordert, da jetzt nochmal seine Internas zu gucken.
Mhm.
Gerade, wie gesagt, wie kann es sein, dass ein Mitarbeiter den Arbeitgeber wechselt, aber sein Arbeitsmaterial, was er von mir zur Verfügung gestellt bekommen hat, nicht zurückgibt.
Oder die Zugänge nicht komplett eliminiert worden sind. Ne?
Das ist wieder eine IT-Security-Sache. Ja. Warum hat er noch Zugriff Wochen später auf seine Firmen-Accounts?
Mhm.
Was hat da nicht funktioniert? Das muss dann intern ein Audit wieder zeigen, was da die Problematik ist. Aber gerade wenn es um Hardware geht, warum hat er die noch zu Hause? Und warum wurde die von mir remote noch nicht gesperrt oder gelöscht?
Ja.
Das ist eine Frage, weil wenn der mir spätestens nach der ersten Aufforderung die Hardware nicht zurückgibt oder sich nicht meldet bei mir, dann muss ich remote den Zugriff auf das Ding sperren. Inwieweit er natürlich überhaupt noch am Netz ist, dass ich da remote Zugriff drauf habe, ist eine andere Frage. Weil dann hoffe ich ja auch, dass derjenige, der den Rechner noch hat, auch so nicht irgendwo ist mit dem Gerät.
Hm.
Weil dann habe ich ja aus Anfang die Möglichkeit, das Ding auch, das Ding darf also nicht mehr online gehen. Aber wieso hat der das Ding noch zu Hause?
Hm.
Wie kann er das Unternehmen verlassen und hat das noch? Ja.
Ja, normalerweise muss ihm da eine Deadline gesetzt werden, bis da und dahin hast du die Geräte
abzuliefern. Er darf nicht aus dem Firmengelände raus mit dem Gerät.
Ja, ganz einfach.
Und wenn er das zu Hause stehen hat, dann muss er das vorher mitbringen. Und wenn er das nicht tut, dann, ich weiß nicht, wie es im amerikanisch im Recht da aussieht, aber dann kann ich ihm ja auch mal einen nach Hause schicken, der das Ding abholt.
Zum Beispiel, ja.
Inwieweit, klar, der muss mir keinen Zugriff auf sein lassen, aber da kann ich mal klingeln und sagen, hier Freund, ich bin hier zum Collecten. Notfalls schalte ich die Polizei mit ein, weil das ist ja mein Arbeitsgerät, was ich ihm zur Verfügung gestellt habe.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es mit Bring Your Own Device aussieht bei Apple, aber ich denke mal eher weniger.
Mhm.
Gerade in diesem Bereich.
Mhm.
Denke ich nicht, dass die mit Privatmaterial arbeiten. Aber das, wie gesagt, das sind halt so die Sachen, die Apple jetzt definitiv auch intern nochmal überarbeiten muss mit den Policies, die sie da hat.
Ja. Da
ist auch interessant, inwieweit da vielleicht der eine oder andere Kopf oder Mitarbeiter intern noch gekündigt hat, weil er entweder nicht zuverlässig gearbeitet hat oder vielleicht sogar absichtlich irgendwo.
Das kann ja auch sein. Ja. Es ist ja alles möglich, dass da irgendwo eine Kette an Komplizen vorhanden war. Ja. Anyway, wir werden es sehen. Jedenfalls hat sich OpenAI mittlerweile auch dazu geäußert.
Mhm.
Relativ knackig. OpenAI sieht keine Beweise für Diebstahl geistigen Eigentums. Wir glauben an fairen Wettbewerb und daran, dass Menschen die Freiheit haben sollten, dort zu arbeiten, wo sie möchten. Naja gut, das stellt Apple ja auch nicht in Abrede. Sie können natürlich da arbeiten, wo sie möchten, aber sie sollen keine Informationen mitnehmen.
Stellt Apple nicht eine Abrede? Weiß ich jetzt nicht. Weil wenn man mal so in die Vergangenheit zurückguckt, gerade auch was Adobe und Apple damals hatten, zu Steve Jobs Zeiten noch, wo ja auch Adobe Apple-Mitarbeiter abgeworben hat und wo es ja dann auch die berühmte E-Mail von Steve Jobs gibt, die ist ja auch öffentlich zugänglich oder wurde ja auch dann in einem Gerichtsverfahren dann auch nochmal erwähnt, wo er Adobe angeschrieben hat und hat gesagt, ja, mir ist so Ohr gekommen, ja, ihr werbt bei uns aktiv Mitarbeiter ab, ja, die gehen nicht von uns freiwillig zu euch, sondern ihr ruft bei uns an und das passiert immer noch. Und wir haben hier eine Policy, dass wir keine von Adobe abwerben. Ihr habt die Policy anscheinend nicht. Ja.
Mhm.
Bitte sagt mir, wer von uns beiden ja die Policy ändern muss. Und da hat ja Adobe dann auch gesagt, okay, wir lassen das in Zukunft. Da gab es ja auch noch hier solche Absprachen mit Microsoft etc., Google, ja, damals. Das kam ja auch vor Gericht, da wurde ein Vergleich geschlossen, da sind Millionen von Dollar geflossen. Ja, von daher würde ich nicht sagen, dass Apple hier dem zustimmen würde. Ja, laut einem Artikel, den ich gelesen hatte, ist Turnus ja auch so eher diese Apple, also diese Steve Jobs Richtung, ja, gerade auch was hier das Abwerben betrifft. Der ist da anscheinend auch nicht so begeistert davon. Deswegen wahrscheinlich ja jetzt auch die Klage so, wie sie läuft und auch mit der Kommunikation und auch diese Briefe beziehungsweise E-Mails an ehemalige Mitarbeiter, die jetzt bei OpenAI arbeiten, dass sie halt bitte sich an die Rechtsabteilung von Apple wenden soll, da halt aktiv halt an der Aufklärung mitzuarbeiten etc. Wie gesagt, ich denke, Apple sieht das ein bisschen anders. Muss man halt jetzt mal abgucken, was da jetzt wieder draus wird. Deswegen wird, denke ich mal, ein sehr interessanter Prozess werden, wenn es denn soweit ist. Falls man sich da nicht irgendwie vorher noch einigt, ja, wobei sollte Turnus wirklich nur annähernd so in die Richtung wie Steve Jobs gehen, ja, ich weiß nicht, ob dieses Thermonuklear da noch bei Turnus dann auch so ein Thema sein wird.
Ja.
Aber ja, mal gucken, ja. Ich denke, so einfach wird sich OpenAI da unter Turnus halt nicht aus der Geschichte herausziehen können.
Das ist möglich. Deswegen
könnte das noch spannend werden. Ne?
Es kommt darauf an, wie die Beweislage ist und was Apple dementsprechend noch beweisen kann, was da dementsprechend gestohlen worden ist
genau. An
Informationen letztendlich. Aber wie gesagt, schön ist es natürlich nicht, dass da die Mitarbeiter gewechselt haben. Aber ich glaube, Apple geht es trotzdem in allererster Linie um den Diebstahl geistigen Eigentums, was man so rauslesen konnte. Der andere Punkt mag natürlich auch nicht schön sein, aber ich glaube, der erste Punkt ist, Transfer von wichtigen Informationen aus dem Unternehmen heraus. Ne?
Ja, was ja auch garantiert mit dem Grund ist, wenn du dir 400 Mitarbeiter da von Apple holst, wirst du darauf spekulieren, dass ein gewisser Prozentsatz da auch entsprechend Know-how und Informationen einfach mitbringt.
Ja. Ja. Natürlich, je hochrangiger die Mitarbeiter, je mehr Informationen oder je wichtigere oder desto wichtiger und tiefgreifender werden die Informationen sein, das ist klar. Mhm. Aber viele kleine Informationen sind dann letztendlich in Summe auch eine wichtige Information, wenn man das ganze Big Picture zusammenträgt sozusagen. Ja. Ich bin gespannt.
Ja.
So geht es dann irgendwann auch mal weiter mit den nächsten M-Chips. Ja, da gibt es jetzt eine relativ konkrete, in Anführungsstrichen, falls man das konkret nennen kann, eine konkrete Roadmap von Bloomberg. Und der Mr. Gurman sagt, dass das M7 Design final ist und hat auch so ein bisschen beschrieben, warum es keinen M6 Pro oder auch keinen M6 Max geben wird, sondern das Gerät nur oder den SoC nur in der Standardversion. Das liegt wohl daran, dass die grundsätzliche Konfiguration oder das grundsätzliche Chip-Design für den M6 halt nicht so war, dass man da so viel KI-Dinge reinpacken konnte, wie man halt in den M7 reingesteckt hat im Design und dass ja dieser Fokus auf diese lokale KI-Verarbeitung halt bei dem M7 liegt und dass, wie gesagt, dass der M6 so nicht zugelassen hat, diese ganzen KI oder die ganzen lokalen KI-Beschleuniger so zu verbauen, wie sie das in dem M7 getan haben. Das ist wohl eine Designentscheidung gewesen, die halt mit dem M7 korrigiert worden ist und deswegen überspringen sie halt den M6 Pro und Max. Das soll wohl so der Hauptgrund sein. Also M7 voller Fokus auf KI, auf lokale KI und voller Fokus auf mehr Arbeitsspeicher. Das passt natürlich jetzt so gar nicht in die Zeit, voller Fokus auf mehr Arbeitsspeicher, weil wir sind ja mitten in einer tiefen Arbeitsspeicher- oder Speicherkrise. Und wie sich das Ding dann preislich gestalten wird, weil man geht ja auch davon aus, dass der M7 Ultra, der Anfang 2028 kommen soll, das ist jetzt der letzte M7, der dann rauskommt, das ist, der auf der Roadmap steht, 1,5 Terabyte RAM haben soll. Wie man das finanzieren soll als Endkunde, ist fraglich. Das oder wie sich das Ding dann preislich darstellen soll, ist auch fraglich. Weil wenn man den Prognosen der Analysten Glauben schenken mag, ist die Speicherkrise da noch lange nicht überwunden. Da sind wir mittendrin und das ist interessant.
Ja, die Frage ist halt, mit was rechnet Apple?
Ja.
Weil was ich gelesen hatte in Bezug auf Ultra war eigentlich nur 2028, nichts von Anfang.
Das ist das, was ich jetzt aus dem Artikel von Gurman rausgelesen
habe. Ja, ja. Aber ich hatte 2028 gelesen und das ist natürlich die Frage, je nachdem, wie sich halt die Preise entwickeln, könnte man da ja auch mit dem Release noch ein bisschen das nach hinten schieben, beziehungsweise halt den Release von der 1,5 Terabyte Version entsprechend nach hinten schieben, dass man erstmal kleinere bringt. Die Frage ist halt, wie es generell aussehen soll, wie viele Chip-Varianten wollen sie machen, weil es ist ja alles integriert. Mhm. Da müsste man sich vorher schon mal überlegen, welche Ausbaustufen will ich in welchen Mengen halt produzieren. Wie gesagt, vielleicht geht Apple auch davon aus, dass sich die Lage bis dahin ein bisschen entspannt. Was halt ein bisschen entspannt bedeutet, letztendlich auch in Preisgestaltung für den Endkunden, muss man mal abwarten. Ich denke, es gibt Pros, die den Speicher einfach brauchen. Inwieweit die natürlich bereit sind, da jeden Preis zu bezahlen, ist halt die andere Frage. Aber ja, bis 2028 ist noch ein bisschen hin. Und wie gesagt, so wie wir generell die letzten Jahre die Ultra-Updates gesehen haben, würde es mich nicht wundern, wenn aus Anfang dann Mitte oder für bestimmte Konfigurationen oder Speichermengen dann einfach Ende 28 wird, wenn sie dann überhaupt kommen.
Ja, und bevor der M7 Ultra kommt, soll ja Ende 2026 erstmal der M5 Ultra kommen. Der fehlt ja noch. Wir haben ja Pro und Max, den haben wir ja schon. Und dann soll Ende 2026 der erste M6 kommen, also der erste und letzte M6, da bleibt es ja bei der Standardversion. Und in der ersten Jahreshälfte 2027 soll dann die M7-Serie starten mit dem Standard M7 und in der zweiten Jahreshälfte 2027 gibt es dann den M7 Pro und Max und wie gesagt, Anfang soll dann der M7 Ultra kommen, 2028. Ja, da bin ich gespannt.
Die Frage ist halt, wenn wirklich nur der Standard M6 kommt. Mhm. Und auch kein M6 Pro. Mhm. Inwieweit macht das Sinn, dann nur den 6er zu bringen, um dann ein Mac Mini, ja, ein MacBook oder so abzudaten?
Ja, bei Mac Mini ist es ja so, den gibt es ja auch mit M4 Pro. Ja.
Haben wir irgendwo noch keinen M5 drin?
Ja, ich glaube, den Mac Mini, den gibt es noch nicht mit M5.
Ja, okay, da würde natürlich Sinn machen, der von M4 direkt auf M6 zu gehen.
Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja, den Mac Mini gibt es nur noch mit, gibt es derzeit nur mit M4, muss ich jetzt halb wissen. Mein Gott, man kann ja auch nicht auf jedes.
Ja, Live-Recherche, warum nicht?
Ja. ja, ich glaube, den gibt es noch nicht mit M5. Aber das kann ich ja gleich mal kontrollieren, indem ich auf die Webseite gehe.
Ich wollte gerade sagen, bist du schon am Klicken oder so?
Ja, ich bin schon am Machen und Tun. Und so viel Fenster offen, dass ich hier...
Hier, du glaubst ja nicht, wie viele Tabs meine Frau wie am iPhone offen hat. Ich hatte das im Urlaub auch mal in der Hand und hab dann mal... Und ich so, what? Und sie so, ja, ich habe schon ein paar geschlossen. Und ich so, junge Frau, du hast hier ein iPhone 13. Und du hast hier so viele Tabs offen. Ja, ja, warum nicht? Und ich so, ja, ist okay.
Kannst nein, ja gibt's nur mit M4. M4 und M4 Pro.
Ja, okay, dann, ja. Wobei, da hast du auch wieder das Problem. Willst du dann nur auf eine M6 updaten?
Ja, meine ich.
Keine Pro-Version?
Ja.
Soll er im Preis günstiger werden? Was soll die Alternative sein für die Jungs oder für die Käufer und Käuferinnen, die halt ein M4 Pro da stehen haben, die kein Upgrade auf ein M6 Pro machen können?
Ja, das ist.
Oder wird's für die dann ein M5 Pro geben? Aber was ist das dann für ein Update, wenn du ein M6 bringst und ein M5 Pro? Aber da hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Also die, Apple macht es sich, was ihre Chips und Upgrade-Politik betrifft, da
ja, das ist schwierig. Problem ist ja halt, sie müssen ja alles unter einen Hut bekommen. Sie müssen ja die SoC.
Ja, wo wir doch immer gedacht haben, dass sie machen die Chips selber und das macht alles einfacher.
Nee, macht es eigentlich nicht einfacher.
Ja, das Problem ist halt, du musst sie ja auch irgendwo produziert kriegen, ja.
Ja, weil ja verschiedene Produktkategorien verschiedene Produktzyklen haben und verschiedene Aktualisierungsintervalle haben. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Am Anfang war das sehr vielversprechend, wo der M1 kam.
Genau.
Ne? Und da sah das alles so aus, oh, das ist jetzt alles sehr einfach, sehr transparent und dann fing es halt an.
Ja, ne? Auch was die Chips betroffen hast, du hast deine M5, du hast den Pro, du hast den Max, du hast den Ultra.
Ja, dann gab es einige Modelle mit Ultra nicht.
Genau, und dann fing's ja an. Huch, diesen M gibt's aber nicht als Ultra.
Ja.
Okay, Ultra muss auch nicht eventuell jedes Jahr geupdatet oder gewechselt werden. Okay, kann man machen. Machen wir alles früher. Ja, Pech gehabt. wie gesagt, jetzt soll es nur ein M6 geben, aber keinen Pro und keinen Max. Also Apple, ich weiß auch nicht, ja. Wenn es ja auch so ein Übergangsjahr wäre, dass du sagst, okay, mit der nächsten Prozessorgeneration wird das ja wieder alles anders. Und beim M7 ist es ja dann so. Du hast den Standard, Pro Max, den Ultra.
Wahrscheinlich ist es so. Ne?
Genau, also, wahrscheinlich. Und wie gesagt, das verteilt sich ja dann quasi von Anfang 27 bis in 28 rein. Mhm. Okay, ja. Wie du schon gesagt hast, Produktzyklen und Updates, ja. Das kommt ja nicht alles zum 1. Januar. Passt soweit, ja. Aber mit dem 6er, ob man sich da wirklich so viel Freude damit macht, ja, dass man da nur ein Standard M6 hat. Oder ob es nicht schlauer wäre, gerade auch, wie gesagt, alles mal auf den M5, ja, und den Pro Max zu ziehen.
Mhm.
Ja. Ja, aber wir hatten in der Vergangenheit ja auch das Problem, dass wir gesagt hat, hier, ja, wir können keinen Ultra bringen, weil wir in der Chip-Generation mit dem Design das nicht umsetzen können. Ja, beziehungsweise da nicht mit geplant haben. Jetzt haben wir ein Design beim M6, was anscheinend gerade auch mit dem finalen Design der M7s da anscheinend irgendwo dann, dass die Problematik zusammenhängt, dass wir kein Pro und Max machen können. Aber wenn selbst ein Player wie Apple solche Probleme hat.
Naja, Probleme weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das Grunddesign, das konnte man aus dem Artikel auch so rauslesen von dem M6, es nicht zugelassen hat, das an KI-Beschleunigern da reinzubringen, wie sie es gerne vorhaben oder wie sie es gerne umsetzen wollen. Und sie dann einfach gesagt haben, naja gut, dann konzentrieren wir uns auf das M7-Design und packen da das rein, was wir reinpacken wollen. Und ich vermute, das war einfach ein relativ zeitnaher Entschluss und eine relativ zeitnahe Reaktion, vermute ich mal. Dieser Plan wird wahrscheinlich nicht langfristig gefasst worden sein. Das interpretiere ich daraus, aus der ganzen Geschichte. Das ist eine Reaktion auf den ganzen KI-Markt. Ich gehe auch davon aus, dass sie das Design eigentlich für den M6
Pro
und Max fertig hatten, aber dass sie einfach gesehen haben, hier haben wir uns eine Sackgasse entwickelt und das bringt es nicht, bringen wir gar nicht raus.
Ich denke mal, da spielen mehrere Faktoren wahrscheinlich einfach rein. Einmal die Marktsituation, die wir haben. Und zwar nicht nur die Preisentwicklung, sondern auch die Produktionskapazitäten.
Ja.
Dann hat sich vielleicht der M6 ein bisschen nach hinten geschoben, weil der ja erst Ende 26 kommen soll. Und man hört, oder wie gesagt, gerüchteweise soll der M7 ja schon Anfang 2027 kommen.
Ja.
Oder zumindest mal in der ersten Jahreshälfte. Dann hat man wahrscheinlich auch gesagt, okay, der Abstand ist so gering für uns. Mhm. Warum sollten wir dann wenn wir Ende 26 erst in M6 bringen und Pro Max dann erst zur ersten Jahreshälfte 27 kommen könnte, warum machen wir dann nicht den Fokus auf den M7 und nehmen gerade dann auch die Speicherchips für den, wenn wir wirklich da so weit schon sind mit dem Design des M7, warum konzentrieren wir uns dann nicht da drauf? Ja, okay. Ist wahrscheinlich die schlauere Entscheidung, ja.
Ja.
Warum soll ich M6 Pro und Max produzieren, die vielleicht dann erst in der ersten Jahreshälfte 27 kommen, wenn ich gerade auch den Speicher schon für die M7 nehmen kann, ja. Mhm. Und wenn die wirklich dann vom Design her eventuell auch so viel leistungsfähiger wären, wie das ursprüngliche M6 Design, und ich, wie gesagt, da sehr gut im Zeitplan drin bin, mein Gott, dann kommen die Chips eben 3 bis 4 Monate oder 3 bis 6 Monate später als der M6, aber sie sind wesentlich besser, beziehungsweise den RAM, den ich habe, kann ich sinnvoller da einsetzen, ja. Macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn, als den M6 zu bringen, ja.
So sehe ich das auch, ja. Die wahren Gründe werden wir so niemals erfahren.
Ja, es ist halt nur wieder schwierig für die Modellpalette, weil du hast dann eventuell kriegt der Vierer ja wirklich noch die 5 Upgrades.
Vielleicht.
Also im Pro- und Max-Bereich, hätte aber ein M6 Standard. Das ist halt auch wieder auf dem Papier doof, ja.
Es ist nicht transparent für den Otto-Normalkunden. Es ist nicht so leicht ersichtlich, ne?
Mhm. Boah, ich wüsste ja gerne mal, was bei Apple intern da alle für Gespräche laufen.
Ja, das wüsste ich auch gern.
Ja.
Ich glaube, da würden uns die Ohren schlackern, wenn wir manche Dinge mitbekommen würden.
Ja.
Ja. Gut. Aber wir können sehen, was bei TSMC demnächst abgehen wird, weil TSMC möchte noch mehr in den Staaten expandieren. Das hat der CEO auch bekannt gegeben. Dafür stehen 100 Milliarden US-Dollar bereit. Und denkbar wären, das hat er wirklich so gesagt, denkbar wären 4 zusätzliche Werke in den Staaten. Und dort sollen dann nicht nur die Brot- und Butterchips gebaut werden, sondern auch die High-End-Chips, also 2-Nanometer-Architektur, die sollen dann wohl auch in Zukunft, was heißt in Zukunft, das dauert noch ein paar Jahre, bis die Fabrikationsstätten errichtet worden sind, aber trotzdem, also in mittelfristiger Zukunft sollen dann wohl auch die 2-Nanometer-Chips dort gebaut werden. Das freut Mr. Trump.
Das wird auch TSMC, denke ich mal, freuen. Mit der Unsicherheit, die einfach da ist in Bezug auf China und Taiwan, macht es, denke ich mal, Sinn, dass TSMC im Ausland investiert und Werke aufbaut. Weil die nächsten Jahre könnte es tatsächlich dazu kommen, dass China da ernst macht, was das Einverleiben von Taiwan einfach betrifft.
Ja.
Die US-Regierung hat ja auch schon gesagt, sie stehen an der Seite von Taiwan, aber die Frage ist, inwieweit können sie sich das leisten, sollte es da militärisch zu einem Konflikt kommen, da in größerem Maße wirklich einzusteigen oder Taiwan zur Seite zu springen. Das ist halt ein Thema, was so schwierig und komplex ist, ja, dass man das einfach nicht absehen kann. Und wenn TSMC die Möglichkeit hat, im Ausland Kapazitäten aufzubauen, macht das definitiv Sinn. Es macht auch Sinn, jetzt aktuell nach USA zu gucken, ja, mit der ganzen politischen Entwicklung, die wir da die letzten Jahre jetzt auch gerade unter Trump gesehen haben, mit den ganzen Zolltarifen, die draufgeschlagen werden, weggenommen werden, draufgeschlagen werden, reduziert werden, erhöht werden, wo gedroht wird, ja, macht es Sinn, da zu bauen, gerade, ja, wenn eventuell auch noch finanzielle Anreize, in welcher Form auch immer, Steuer, ja, Land, was auch, wie gesagt, was auch immer, da eventuell noch hinten dran stehen, ja, was das vielleicht auch nochmal, oder die Entscheidung mit TSMC als Standard USA nochmal einfacher macht, wobei gerade auch sehr große Kunden in den Staaten einfach sind von TSMC. Da macht eine Produktion vor Ort, denke ich mal, Sinn, ja, auch wenn vielleicht die eine oder andere Endfertigung noch in Staaten ist. Aber da ist ja auch die Frage, bis die Produktionskapazitäten aufgebaut sind, werden 5 bis 10 Jahre ins Land gehen. Hm. Wenn wir Glück haben, ein bisschen schneller, ja, also 4 bis 5 Jahre. Wenn wir Pech haben und vor allem über 4 Werke sprechen, denke ich mal, könnte das durchaus länger dauern. Bis dahin wissen wir auch nicht, ja, was andere Firmen oder gerade auch Apple mit Produktion in den Staaten macht, ja. Je nachdem, wie auch das jetzt im November aussieht mit den Midterms in den Staaten, ja, gerade auch mit den Andeutungen, die halt jetzt wieder laufen, ja, und auch mit den Bemühungen des ein oder anderen Lobbyverbands, ja, und auch Großgeldsammler und Unterstützern, ja, von Trump, die ja mittlerweile von der 3. Amtszeit reden, ja, und das auch öffentlich machen, ja, muss man mal gucken, inwieweit da generell die Wahlen überhaupt noch in einem normalen Maß ablaufen können und es da nicht zu anderen politischen Problemen innerhalb der USA auch kommen kann. Ja. Von daher denke ich mal, ist das eine berechtigte Überlegung von TSMC, da auch gerade in Amerika halt Kapazitäten aufzubauen. Dem Weltmarkt kann es eigentlich nur recht sein, dass außerhalb von Taiwan noch Kapazitäten aufgebaut werden, gerade dann auch in den Bereichen, ja, die halt das aktuelle oder die aktuelle Technik halt darstellen. Mhm. Nicht irgendwie jetzt ein paar veraltete Prozesse, was halt in Anführungszeichen veraltet, ja. Mhm. Aber dass da halt auch, wie gesagt, dieselben Prozesse dann laufen sollen hier am Start oder in Taiwan, kann, denke ich, der Welt nur recht sein. Ob jetzt für den Rest der Welt USA so ein glücklicher Standpunkt ist, ja, eine ganz andere Frage. Da weiß ja auch nie, inwieweit, wenn es wirklich zu einem Konflikt zwischen China und Taiwan kommen sollte, und da schon Produktionskapazitäten in USA laufen sollten, dann die USA sagt, das bleibt alles im Land, weil wir es brauchen.
Ja.
Das ist ja das nächste Problem, ja. Der kann ja auch sagen, hier, es darf nichts exportiert werden. Ja. Deswegen, wie gesagt, für den Rest der Welt eher auch wieder so ein kleines Problem. Nichtsdestotrotz erstmal, denke ich mal, eine gute Sache, dass man da zusätzliche Kapazitäten aufbaut und die halt auch möglichst weit weg aus der Region da unten. Aber trotzdem ein schwieriges Thema.
Ja, vor allen Dingen in 4 Jahren weiß man ja nicht, was in den Staaten los ist, ne?
Momentan fürchte ich Schlimmes.
Ja.
Aber mein Gott, was hab ich darauf Einfluss?
Nee, das ist richtig. Ne? Da haben wir keinen Einfluss drauf. Leider. Oder zum Glück, wie auch immer. Keine Ahnung. Das ist so. Ja, dann hat der Mark Gurman mal wieder Mark Gurman-Dinge getan. Er hat sich mal wieder...
Gurman tut Gurman-Sachen.
Genau. Er hat sich mal wieder zu einem Produkt geäußert oder zu einer neuen Generation geäußert, nämlich zum Apple Pencil. Da hat er 2 Modellnummern rausgehauen, B582 und B632. Man geht davon aus, dass das die Nachfolge-Pencils werden für die USB-C-Geschichte, also für den USB-C-Pencil und für den Pro-Pencil. Und er hat gesagt, dass der Augenmerk auf leichter austauschbare Akkus liegen wird bei den Pencils. Und zu anderen Dingen, zu anderen Features hat er sich bisher nicht geäußert. Entweder weiß er noch nichts oder er macht den typischen Gurman und gibt die Informationen scheibchenweise heraus. Das wäre nicht untypisch für Mr. Gurman, weil nur eine neue Generation rauszubringen, damit der Akku leichter austauschbar ist. Naja, ich weiß nicht, ob das
Sinn ergibt. Das ist halt eine Frage, ist das eine Reaktion auf die neue EU-Richtlinie?
Kommen wir gleich
ich weiß nicht,
zu.
Ob der Stift da betroffen wäre davon. Da bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin. Wir
können das Thema mal vorziehen, hast du recht. Nämlich es gibt ja eine neue Richtlinie, die noch nicht 100%ig verabschiedet worden ist. Also ist noch nicht durch, muss man dazu sagen.
Ja, aber hier mancher TikToker oder auch Instagram erzählt da auch schon wieder Sachen.
Ja. Ach,
so schwierig.
Es gibt wohl eine Ausnahme oder es soll wohl eine Ausnahmeregel geben, dass spezielle kleine Gadgets, wie zum Beispiel auch die AirPods oder auch eine Apple Watch, von dem Bereich der leicht austauschbaren Akkus ausgeklammert werden
können. Deswegen war auch gerade meine Bemerkung, ich weiß nicht, inwieweit der Stift da davon betroffen ist, weil das ist ja auch kein, ich sag mal, größeres Gadget in Anführungszeichen. Aber das könnte eventuell, das ist halt die Frage, wie betroffen ist es, ja. Aber generell haben wir ja gesehen, dass in die letzten Jahre Apple ja schon geguckt hat, dass die Geräte, die sie bauen, auch servicefreundlicher werden. Deswegen könnte das auch einfach eine Apple-Sache sein und hat damit nichts zu tun, also mit dieser EU.
Das kann sein, ja. Bloß es wäre ja untypisch, jetzt nochmal ganz kurz wieder zum Pencil zurückzuspringen, dass sie nur dieses eine Feature in die nächste Generation bringen. Also das wäre wenig aufregend für eine und deswegen dann den Apple Pencil, vielleicht Apple Pencil 3 zu nennen, you name it, das wäre sinnlos nach meiner Meinung oder nicht sinnvoll. Ja, und das würde nur wieder Enttäuschung bei den Kunden ausrufen oder zur Enttäuschung führen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt zur EU-Regelung haben wir zurückzukommen. Die Ausnahme oder die wohl kommende Ausnahmeregelung soll halt die Geräte wie Apple Watch und AirPods berücksichtigen. Und das soll wohl auch bei Geräten sein, wo es speziell darum geht, sie IP-fähig zu machen, also dass sie speziell versiegelt sind, wasserdicht sind, wie es jetzt zum Beispiel auch bei der Apple Watch der Fall ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch klassische Uhren, die wasserdicht sind und die austauschbare Batterien haben, zumindest wo man mit einem Dichtungssatz die Uhr dann wieder dicht machen kann. Also auch das wäre nach meiner Meinung möglich, das auch bei einer Apple Watch zu machen und den Akku leichter austauschbar zu machen, weil das ist ja in dem klassischen Uhrenbereich schon seit Jahrzehnten der Fall, dass das möglich ist. Ja,
wobei die Konstruktion gerade in Bezug auf, je nachdem, was für eine Uhr du auch hast, und da gibt es ja auch durchaus Chronometer in dem Bereich, beziehungsweise auch welche, die mehr Taste am Gehäuse haben, die dann aber dann wieder mit Screwdown und sowas arbeiten. Das ist schon was anderes, als wenn du da, als bei der Apple Watch, ja. Klar kann man das auch gerade, wenn man sagt, man geht weg von dem aktuellen Design oder man würde hingehen zu dem, was ja auch schon in der Gerüchteküche unterwegs war, dass man gar keine Tasten mehr hat, sondern alles hier,
Haptic Engine verbaut etc. oder dass man das statisch
Touch umstellt, dass du da auch keine Löcher im Prinzip mehr im Gehäuse hast, ja, wo die da abdichten musst, wäre das auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber ja, was die Regelung betrifft, ist ja alles, was IP67 oder besser ist, ist in Bezug auf Wasser- und Staubschutz, ist ja ausgenommen im Prinzip von dieser Batteriewechselgeschichte, sage ich jetzt einfach mal. Mein Gott, das sind im Prinzip alle iPhones, ja, alle Samsung Ultras. Selbst die A-Serie ist, glaube ich, mittlerweile 67 zertifiziert. Also das ist gerade alles, was so mindestens Flagship ist, ja, und vieles auch drunter, ja. Im Android-Bereich ist mittlerweile IP67 zertifiziert, die sind von der Regelung gar nicht betroffen, ja. Deswegen auch nochmal zurückzukommen auf meine Bemerkung mit TikTokern, beziehungsweise auf Instagram einige Kollegen, ja, beziehungsweise Content Creator, die da unterwegs sind, die jetzt gesagt haben, kauft ja bitte keine iPhones, weil mit der Regelung, ja, ändert sich das alles ab diesem Jahr. und ich so, oder ab nächsten Jahr, haben sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Und ich so, ey, Freunde, das wird diese Geräte eigentlich nicht betreffen. Was erzählst du denn da bitte? Ja?
Da sind schon Spezialisten unterwegs, ja.
Naja, aber
manchmal glaube ich auch, dass die absichtlich, damit sie Kommentare bekommen und Empörung bekommen.
Ja klar, Interaktionen,
Fehlinformationen einbauen und polarisierende Dinge da einbauen, dass man sich da aufregt und dementsprechend da Interaktionen unter dem Reel hat oder wo auch immer. Ne?
Bei so Beiträgen habe ich mir das Kommentieren mittlerweile abgewohnt.
Ja, weil damit trägst du das ja nur dazu bei, dass er Aufmerksamkeit bekommt und das will er ja letztendlich auch. Ne?
Ja, zu Pong im Hintergrund?
Nee, da kam, glaube ich, gerade eine E-Mail rein und ich habe meinen E-Mail-Client nicht ausgemacht. wenn ich so lange bräuchte bis zum nächsten Pong, dann wäre aber die Reaktionszeit aber bei mir sehr schlecht. Aber ich kann mal den E-Mail-Client schließen, du hast recht.
Ja, es, vom Soundeffekt eben klang das nur so wie Pong, wenn der Paddle da den...
Ja. Das ist auch nicht der Standard-E-Mail-Klang. Den habe ich nämlich anders eingestellt. Ja, wie gesagt... So, dann haben wir nur noch ein Thema hier. Nee, wir haben noch ein Thema, glaube ich. Ja, wir haben noch ein Thema zum iPad Mini der 8. Generation. Das soll ja angeblich im Oktober kommen. Und es sind ja die ganzen Freunde der OLED-Technologie schon unter die Decke gesprungen vor Freude, weil es heißt, ja, dass da ein OLED-Panel reinkommen soll. Aber man sollte mal auf das Kleingedruckte achten oder auf die kleingedruckten Informationen, die nämlich gerade unterwegs sind. Es soll wohl nur ein 60-Hertz-OLED-Display werden, weil Apple spart auch im Kleinen, in Anführungsstrichen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da soll kein LTPO-Panel reinkommen, was für dynamische Bildwiederholfrequenzen geeignet ist, also was dementsprechend variabel die Bildwiederholfrequenz nutzen kann, sondern es soll nur ein LTPS-Panel reinkommen, was für statische Bildwiederholfrequenzen steht, also für die 60 Hertz in dem Fall. Und da kann man halt noch ein bisschen Geld sparen. Und das ist wohl auch der Hauptgrund, warum Apple nur mit 60 Hertz arbeiten möchte bei dem iPad Mini der 8. Generation. Schade eigentlich. Naja, aber immerhin OLED.
Ja, immer OLED. Das erinnert mich noch wieder an die Anfangszeiten von OLED, auch in Smartphone-Bereichen, ja, wo wir ja auch die unterschiedlichen Panels dann immer hatten und da auch drauf achten mussten im Prinzip, wer welche Anordnung der LEDs und was weiß ich alles damals, ja. Und wenn man mal überlegt, was man für so ein iPad Mini mittlerweile bezahlt, ist es eigentlich schade, dass da dann gerade auch beim Display da auf diese paar Cents dann, alle in Anführungszeichen, paar Cents dann geachtet wird. Da, weil die, man muss mal gucken, ja, das kostet gerade so viel Geld, ja, und ich weiß noch, wo wir für ein iPad Mini wesentlich weniger bezahlt haben als heute.
Ja.
Wo das wirklich ein Einstiegs-iPad war. Oder die günstigste Version, um mit dem iPad halt anzufangen.
Ja, die erste Generation auf jeden Fall, die war relativ günstig, ja. Ja.
Wenn du möchtest, kannst du heute ja einen Tausender dafür bezahlen. Und das für ein Mini.
Dementsprechend ausgestattet, Speicherkonfiguration, LTE oder 5G in dem Fall mit drin, auf jeden Fall.
Sorry, würde ich für ein iPad auch nie, alle für ein iPad Mini auch nie bezahlen.
Nee, ich habe zwar ein iPad Mini und ich muss zugeben, ich liebe das iPad Mini.
Ja,
weil es einfach so
kann ich verstehen,
total zugänglich ist, total multifunktional einsetzbar ist und ja, das iPad Pro ist einfach unpraktisch für das ich es einsetze, ne, muss ich sagen. Es ist schade, dass es eigentlich hier nicht so genutzt wird. Aber okay. Anyway, dann lass uns zum Schluss nochmal über das iPhone Ultra respektive iPhone Foldable oder Fold sprechen, wie es auch heißen mag. Mittlerweile nennen es ja wirklich nun alle iPhone Ultra und ich würde mich wundern oder sogar freuen, wenn es dann zum Schluss doch nicht iPhone Ultra heißt, sondern ganz anders. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird schon Ultra heißen. Und es gibt jetzt ein paar Informationen zu den Akkus. Ja, Akkus, es soll wohl zwei Akkus verbaut haben, rechts und links. Finde ich eigentlich auch relativ logisch, weil dann auch die Gewichtsverhältnisse gut verteilt sind, denke ich. Und wenn man das mit den anderen Komponenten noch ausgleicht, könnte man zwei gleich schwere Seiten schaffen oder Hälften schaffen. Die eine Seite soll 1921 mAh groß sein und die zweite Seite etwas schwerer, etwas größer, 2962 mAh. Und da haben ja schon viele gesagt, oh, was für ein Riesenakku, also was für ein Riesenakku-Paket insgesamt. Und da habe ich gedacht, naja, so riesig klingt das ja nun wirklich nicht. Und ich habe dann mal zwei Vergleiche angestellt oder zwei Vergleichswerte rausgesucht und ich wurde bestätigt oder meine Vorahnung wurde bestätigt, dass das auch nicht so riesig ist. Es liegt im Mittelfeld und ist nun wahrhaftig nicht die größte Kapazität, auch wenn man die beiden Werte addiert, kommt man nicht auf die Top-Werte von anderen Geräten. Nämlich das Google Pixel 10 Pro Fold hat eine Gesamtakkukapazität von 5015 mAh, also drüber. Und das Samsung Galaxy Z Fold 7 hat eine Akkukapazität von 4400 mAh. Also alles nicht, oder das, was Apple da jetzt bringen wird, angeblich, wenn die die Daten stimmen, sind das keine Riesenwerte und auch keine wahnsinnigen Werte, die über den Markt liegen. Ist natürlich die Frage, wie effizient nutzt das Apple aus, den Akku. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ich bin ja nun wirklich sehr gespannt auf das Gerät.
Was ich mich frage ist, warum ist, beziehungsweise wir haben ja als neue Batteriescheiß im Prinzip diese Silizium-Kohlenstoff-Akkus.
Ja.
Warum sie das nicht zum Beispiel jetzt ins iPhone Ultra stecken? Weil da habe ich gerüchteweise noch gar nichts gehört dazu.
Das ist sehr kurios. Und wenn man sich andere Hersteller anschaut, verbauen es einige, aber auch nicht alle. Ne? Also
Ja, gerade schwierig. Auch im Flagship oder so Bereich hast du oder ist es noch nicht so Standard beziehungsweise auch angekündigt teilweise. Und das ist eine Sache, ja, kann natürlich auch an Kapazitäten liegen, beziehungsweise auch am Preis, den du wahrscheinlich für die Technik bezahlst aktuell, weil die ist ja noch relativ neu. Aber das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo ich sagen würde, weil du kriegst ja auf kleineren Raum mehr Milliampere-Stunden.
Ja.
Dass das eigentlich gerade für diese Telefone oder auch für ein Air.
Es ist generell ja interessant, ne?
Genau. Du kriegst mehr Milliampere in weniger Raum und könntest eigentlich da, selbst wenn du am Gehäusedesign oder gerade wenn du am Gehäusedesign nichts änderst, mehr Milliampere reinkriegen und damit Laufzeit als mit der aktuellen Akkutechnik.
Ja, aber das Phänomen High-End ausgebaute Akkutechnologie und die Verbreitung im Markt, das habe ich jetzt auch gerade festgestellt. Ich teste gerade einen Akku aus dem Segment der Werkzeuge. Aufgeweckte Hörer wissen genau, von welcher Marke ich derzeit rede. Und das ist der erste Akku aus dem Hause, der auf Tabless-Technologie aufbaut. Und wer weiß, wer sich so ein bisschen mit Akkutechnologie auskennt, weiß, dass Tabless eigentlich eine riesengroße Fortschrittstechnologie ist in jederlei Hinsicht. Aber es bauen sehr wenige Hersteller im Werkzeugbereich diese Technologie oder verwenden diese Technologie, weil es halt auch wesentlich teurer ist und wahrscheinlich der Markt oder die Kunden und Kundinnen nicht dazu bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Das ist wohl das große Problem. Und deswegen haben die jetzt nicht ihre komplette Reihe umgestellt auf Tabless, sondern haben eine zusätzliche Akkureihe aufgelegt, die mit allen Geräten kompatibel ist, keine Frage, aber die halt diese Tabless-Technologie an Bord hat und dementsprechend auch die ganzen Vorteile von Tabless mit sich bringt, aber auch die Nachteile des höheren Preises.
Ja? Die Tabless sind aber nach wie vor Lithium-Ionen-Akkus, ne?
Richtig, bieten aber halt, gut, erkläre ich dann im Review von dem Akku, was Tabless halt bietet. Ne, zum Beispiel schnelleres Aufladen, geringere Wärmeentwicklung.
Ich wollte gerade sagen, weniger Wärme ist eigentlich so mit eins der Themen. Ne?
Ja, genau, so ist es. Ja. Und wie gesagt, längere Lebenszyklen, weil halt weniger Wärme entsteht, halten die Dinge auch viel länger. Und wie gesagt, schnelleres Aufladen und mehr Leistung. Aber auch einen höheren Preis. Ne? Und ich meine, man muss ganz ehrlich dazu sagen, ein Akku, der 579 Euro kostet, ja, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Ja, aber wenn man sich dann Marktbegleiter anschaut in dem Segment dieser Werkzeuge, wie weit die noch zurück sind, was die Leistung beanlangt, kann es sich die Marke Ego auch leisten, dementsprechend mehr für diese Akkutechnologie zu nehmen.
Ja, wobei ich habe, glaube ich, von Wettbewerbern auch schon im Werbematerial was von Tabless gelesen.
Es gibt Festool zum Beispiel, baut auch Tabless, ja, aber auch wiederum ist Festool ja auch eine Marke, die auch im High-End-Segment unterwegs ist. Ne? Das kannst du jetzt auch nicht vergleichen mit Parkside oder sowas, sage ich jetzt mal.
Ja. Das war hier Arnold, ne?
Das war Arnold. Die sollten mal lieber ihre Kosten und ihr Werbebudget in die Entwicklung ihrer Produkte stecken, anstatt in Markenbotschafter. Ja. Aber obwohl Parkside auch in gewissen Bereichen ganz interessante Produkte hat, muss man fairerweise dazu sagen. Aber so ganz blind würde ich jetzt nicht auf Parkside-Produkte setzen. Ja. Naja. So ist es. Ja, wie gesagt, es sitzen vereinzelt andere Hersteller auch auf Tablets, keine Frage. Aber das kann man, glaube ich, noch an einer Hand abzählen im europäischen Markt.
Ja, dann ist ja auch die Frage, ich glaube auch andere Anbieter haben das nur in einem Teil ihres Sortiments. Beziehungsweise die Akkus sind dann irgendwie für ein bestimmtes Angebotssegment reserviert oder beziehungsweise nur da aktuell vorgesehen. Oder so.
Und das ist ja das Schöne bei Ego. Du kaufst dir dann diesen Tabless-Akku und kannst den in der kompletten Produktreihe einsetzen und bist halt nicht darauf angewiesen, dass die Aufnahme nicht kompatibel ist, sondern alle Akkus passen durch das komplette Sortiment. Und das gefällt mir halt. Und ich kann sie sogar kombinieren. Es gibt ja auch Geräte, die mehrere Akkus aufnehmen können, um dann halt länger damit arbeiten zu können. Und ich kann zum Beispiel sagen, oh, dann stecke ich da ein Tablet mit rein, ich stecke da den normalen mit rein und ich kann auch unterschiedliche Kapazitäten in das Gerät hineinstecken. Das ist auch interessant, weil üblicherweise fängst du ja nicht gleich mit so einem riesen Akku an und es ergibt ja auch wenig Sinn, wenn du so eine kleine leichte Heckenschere hast, dass du da so einen riesen schweren Akku dran hängst. Muss ja jetzt nicht sein. Und dann hat man ja mit der Zeit so ein kleines Arsenal an verschiedenen Akkugrößen. Und die kann man auch bei den Geräten, die mehrere Akkus brauchen, kombinieren. Finde ich auch super. Ja. Anyway.
Und auch da, jeder, der sagt, warum sollte ich da Geld in kabellos stecken, Freunde, wenn man mal gerade in der Hecke kabellos geschnitten hat, will man eigentlich nichts anderes mehr machen.
Ja, das sehe ich genauso. Nicht nur eine Hecke, auch alles andere.
Also wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt Akku sein. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ja, aber wenn man das gerade auch, was die Lautstärke betrifft, mal so gemacht hat, will man eigentlich nichts anderes. Ja.
Ja, und auch dieser Erwartungsaufwand mit Benzin. Da musst du zwei Takter, dann müssen die vernünftig eingestellt sein. Eine verstellt sich, dann ist der Vergaser irgendwann verdreckt. Dann ist das Ding laut, es stinkt, dann hast du, es macht gar keinen Spaß.
Aber du weißt ja auch, für manch einen ist ja das auch mit der ausschlaggebende Punkt. Ja.
Im Fahrzeugbereich ist das was anderes, aber nicht, es gibt Bereiche, da mag ich das auch, keine Frage, aber es gibt Bereiche, da schätze ich doch ein Akku.
Keine Markennennung jetzt, ja, aber ich habe im Urlaub mein erstes richtiges E-Motorrad mal gesehen. Mhm. Da waren wir nämlich auch an so einem Ausflugsziel, aber auch in der Gaststätte, wo halt viele Fahrer unterwegs sind, ja, und da auch gerne mal halten. Und da war auch eine Gruppe dabei und da war ein E-Motorradfahrer dabei. Mhm. Holla die Waldfee. Also die Diskussionen, die da teilweise waren, also ich fand es sehr faszinierend, aber das habe ich ja auch schon mal angesprochen, gerade im Bereich Formula E und sowas, ja. Ich finde das ja sehr faszinierend und bin da, ich habe ja selbst keinen Motorradführerschein, aber bin da auch ein großer Fan von der Technik generell und von dem, was mittlerweile ja auch gebaut und angeboten wird. Und das, aber wie gesagt, was das teilweise für Diskussionen waren unter den Fahrern, ist schon.
Also ich glaube, im Bereich der Motorradfahrer polarisiert das noch viel mehr als im Bereich der Pkw-Fahrer, habe ich das Gefühl.
Kann sein, wie gesagt, aber das war schon.
Und ich meine, gut, der Bereich der Biker ist ja auch ein großer Bereich, ist ein großes Spektrum. Ne? Ja, vom Harley-Fahrer bis zum Ducati-Fahrer ist ja ein wahnsinniges Spektrum. Ja. Das ist, und da sind ja dann auch die Vorteile und die Grüppchenbildung und so, das wird ja da viel stärker gelebt, habe ich das Gefühl. Ne? Ich hatte vor ein paar Monaten mal eine Probefahrt mit der BMW 1004 gemacht, diesen elektrischen Motorroller von BMW, also Motorrad würde ich das jetzt nicht nennen. Und dann stand ich da auf einem Parkplatz, wo dann auch ein paar andere Motorradfahrer dazugekommen sind und die haben mich jetzt auch nicht gerade wohlwollend aufgenommen mit dem Fahrzeug. Mädchenfahrrad war dann noch der schönste Ausdruck, den ich da abbekommen habe für das elektrisch angetriebene Zweirad. Ja, da hat man es nicht einfach.
Nee.
Obwohl, es ist angenehm, lautlos durch die Natur zu fahren. Und ich glaube, auf dem Motorrad vielleicht sogar noch viel, viel angenehmer als im Auto. Also es hat schon was. Ja. Gut. Somit haben wir auch unseren Mobilitätsblock wieder untergebracht. Okay. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen. Knappes, gutes Stündchen.
Ja, Stunde 20 schon wieder fast. Also anderthalb Stunden haben wir schon auch wieder fast voll. Also von daher kann man, glaube ich, nicht meckern.
Ja.
Also meine erste Folge wieder nach dem super langen Urlaub.
Ja, diesem ausgedehnten Urlaub. Also für mich wäre das ein ausgedehnter Urlaub, aber für dich ja scheinbar nicht. Ja.
Ja, jetzt hat man sich gerade dran gewöhnt und dann geht's Montag schon wieder los, ne?
Du musst morgen schon wieder los.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Okay. Hätte sein können, dass du noch so zwei Tage Puffer eingebaut hast.
Ja, heute.
Ja, dann noch podcasten. Das kommt auch noch dazu.
Dann podcasten, genau.
Ah ja. Gut, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.